Ich freue mich, heute Abend wieder hier bei euch sein zu dürfen und bringe euch Grüße mit auf der einen Seite aus der Gemeinde in Solingen. Wir haben uns heute Morgen zum Gottesdienst getroffen und wir haben das Thema im Moment gerade, das glaube ich. Und wir gucken uns das Glaubensbekenntnis an, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wir haben heute Morgen diesen letzten Teil mit dem Heiligen Geist uns angeguckt, unter dem Thema, wir sind nicht alleine. Denn im Moment könnte man ja so das Gefühl bekommen, mit diesem ganzen Lockdown und den Kontaktbeschränkungen und so, jetzt lockert sich das zwar alles, aber trotzdem hat man so das Gefühl, man ist doch ein Stück weit allein. Und wenn man so ein Beziehungsmensch ist wie ich, der gerne Leute umarmt und gern dicht an Menschen dran ist, dann spürt man irgendwie so eine Distanz. Mehr so die Menschen, die mehr so sachorientiert sind, die haben da vielleicht weniger Probleme mit, aber für mich, ich habe da so ein Einsamkeitsgefühl, als wäre ich auf so einer einsamen Insel. Okay, da drüben ist noch eine andere einsame Insel, man winkt sich so ein bisschen zu, aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist doch alleine. Und das Irre ist ja, das ist ja nichts Neues, erzähle ich euch nichts Neues, man kann ja in der Masse sein, ja, in der Fußgängerzone, viele Menschen um man herum und trotzdem fühlt man sich alleine. Und da ist die Frage, ist da draußen irgendwer, der mir jetzt helfen kann? Und von unserem Glaubensbekenntnis haben wir da ganz klare Antwort. Im Glaubensbekenntnis heißt es im dritten Teil, ich glaube den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist eigentlich die Antwort auf diese Frage, bin ich denn ganz alleine hier? Oder gibt es da draußen noch irgendwen? Da gibt es anscheinend draußen noch irgendwen. Und damit er nicht alleine da stehen muss, da wird noch Blutdruck gemessen und dann Insulin, genau. Auf jeden Fall, wir sind nicht alleine, sagt uns das apostolische Glaubensbekenntnis. Es heißt, ich glaube an den Heiligen Geist. Da, in diesem Abschnitt geht es ja ganz schön heilig zu, ne? Heiliger Geist, heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und da ist ja heute Abend überhaupt die Frage, was ist denn überhaupt heilig? Was ist heilig? Wir kennen diesen Begriff ja schon von Kinderbeinen an, ne? Und ich staune, dass ganz häufig heilig mit Moral verbunden ist. Wenn ich alles richtig mache, wenn ich nichts falsch mache, dann bin ich heilig, dann kann ich heilig sein. Wenn da keine Sünde ist, dann bin ich heilig. Das stimmt zum Teil, aber das meint das Wort in erster Linie nicht heilig, sondern heilig bedeutet ausgesondert. Ausgesondert vom griechischen und vom hebräischen Wort her heißt es ausgesondert. Gesondert. Das bedeutet, es ist nicht wie die Welt. Nicht wie die Welt. Gott ist nicht wie irgendwas in dieser Welt. Der ist kein Außerirdischer, aber er ist nicht wie alles, was hier in dieser Welt ist. Er ist ausgesondert von diesem ganzen Weltlichen. Wir sind alle in der Welt. Alle Persönlichkeiten, alle Dinge, die ganze Schöpfung, alles ist weltlich. Und heilig bedeutet jetzt, aus dieser Welt rausgenommen. Wir erinnern uns daran, als Gott das Volk Israel erwählte, das kleinste unter den Völkern, hat er gesagt, Israel, ich erwähle dich. Ich nehme dich aus allen Völkern heraus und jetzt gehörst du zu mir. Du bist ein heiliges Volk, herausgenommen, abgeschnitten von den anderen, für Gott ausgesondert. Und wenn jetzt ein Mensch Jesus aufnimmt, dann wird dieser Mensch von Gott aus der Gruppe der Sünder rausgenommen Und Jesus sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Das bedeutet heilig. Abgesondert, ausgesondert, rausgenommen aus der Menge der Sünder, aus dem weltlichen Geschehen. Im Alten Testament auch noch ein anderes Beispiel, der Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnte mit seiner Heiligkeit. Und es bedeutet, das war kein normaler Ort. Es war ein besonderer Ort, Gott geweiht, Gott gewidmet, für Gott ausgesondert, nur für Gott, für ihn allein. Und deswegen ist er heilig. Also es geht hier nicht in erster Linie um einen moralischen Zustand, dass ich sage, wenn ich rein bin, wenn ich keine Sünde mehr habe, dann bin ich heilig, sondern ich bin rausgenommen aus der Welt für Gott. Daraus resultiert dann, dass ich nicht mehr leben kann wie ein Mensch in dieser Welt, wie ein Mensch in der Gruppe der Sünder, sondern ich will ja so leben, wie es Gott gefällt. Ich will ihm würdig leben. Und dann versuche ich auch nicht mehr zu sündigen. Dann versuche ich, das zu tun, was Gott ehrt und was ihn glücklich macht. Das ist aber der zweite Schritt. Und der erste Schritt ist, ich kann mich gar nicht heilig machen. Früher gab es ja die Heiligungsbewegung, ne? Und ja, wir wollen hoffentlich vorankommen und Jesus immer ähnlicher werden. Ja, das stimmt. Aber wir können uns nicht selber heilig machen. Das macht Gott. Er macht uns heilig. Und so kommen wir zum Heiligen Geist. Es ist nicht irgendein Geist. Es ist nicht der Zeitgeist. Es ist nicht der Geist irgendeines Menschen, eines klugen Menschen, sondern es ist der Geist, der zu Gott gehört. Der Heilige Geist. Und es ist nicht nur eine Kraft, sondern es ist eine Person. Das sehen wir schon daran. Jesus nennt ihn in Johannes 14 und Johannes 16, er ist der Ratgeber, der Tröster, der Ermutiger, der Anwalt, der Lehrer. So nennt Jesus den Heiligen Geist. Wäre es nur eine Kraft, dann würde er ja sagen, es ist eine große Kraft oder es ist eine mächtige Kraft oder eine herrliche Kraft. Das sind ja dann Adjektive, wie Wörter, ne? Wie ist diese Kraft? Aber er nennt den Heiligen Geist Ratgeber, Tröster, Ermutiger, Anwalt, Lehrer. Das ist mehr als eine Kraft nur. Und dann sagt Paulus auch im 2. Korinther, da wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist bringt uns Freiheit. Das bedeutet, dass ich frei von Sünde bin. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt und der Heilige Geist bringt mir diese Freiheit. Er will mir die Freiheit von Angst bringen. Er will mir die Freiheit von Schuld und Problemen und Sorgen bringen. Er will mich in die Freiheit führen. Jetzt ist es aber so, dass der Heilige Geist, nicht wie im Alten Testament, er ist kein Gast. Im Alten Testament war immer, der Heilige Geist kam über eine bestimmte Person, hat ihn befähigt, etwas zu tun. Wenn er die Aufgabe erfüllt hat, ist der Heilige Geist wieder von ihm gegangen. Aber seit der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte, seitdem ist es so, wenn man Christ wird, wenn man Jesus in sein Leben einlädt, dann bekommen wir den Heiligen Geist und der bleibt. Der ist kein Gast mehr. Der Heilige Geist ist mir näher als meine eigene Haut, weil er in mir wohnt, sagt Paulus. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und für uns als Norddeutsche, wir haben das ja immer so, ne? Wir haben gerne Gäste. Aber wir sagen dann auch, so ein Gast ist wie Fisch. Nach 3 Tagen fängt er an zu stinken. Und wenn so ein Gast da ist, du musst dich ja um diesen Gast kümmern. Ne? Du putzt erst dein Haus alles ganz ordentlich und machst alles gut. Dann musst du ja immer überlegen, oh, was mache ich mit dem Gast jetzt? Ne? So ein bisschen touristische Attraktion zeigen und so. Und dann musst du ihn bekochen und dann musst du dich an ihn ich habe das immer in der ersten Nacht, wenn ich einen Gast habe, schlafe ich gar nicht so gut, weil das immer so, man denkt, hoffentlich geht es ihm gut und ist er schon wach, muss ich jetzt aufstehen, muss ich ihm Frühstück machen und so. Und das ist anstrengend. Und nach 3 Tagen denkt man so, schön, dass du gekommen bist und schön, dass du jetzt gehst. Ne? So ist das, seien wir ehrlich. Aber der Heilige Geist ist kein Gast. Er will auch kein Gast sein. Er will in unser Leben kommen und er will uns in die Freiheit führen. Jetzt ist das so. Ich habe das in meinem Leben beobachtet, auch seelsorgerlich im Leben vieler anderer Menschen. Unser Leben ist ja wie verschiedene Räume, ne? Und da haben wir einen besonderen Raum, da steht draußen dran, fromm, Gemeinde, Religion. Und dann laden wir, sagen wir, okay, Jesus, komm in mein Leben und Heiliger Geist, bring mir die Freiheit und geh bitte in diesen Raum. Und den Raum haben wir schön geputzt. Da steht ein gemütliches Sofa, haben wir ein Blümchen aufgestellt, machen auch ihm eine Kerze an, hängen ihm schöne Gardinen auf und sagen, schön, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich freue mich. Aber da gibt es noch die anderen Räume. Und da gibt es vielleicht auch einen Raum, das ist so meine Rumpelkammer. Da tue ich alles rein, was die anderen nicht sehen sollen. Meine schlechten Gedanken über andere, wenn ich mich so richtig geärgert habe. Oder wenn ich etwas getan habe, was die anderen Christen gar nicht sehen sollen. Ne? Das ist bei mir immer beim Autofahren. Da kann ich mich so künstlich aufregen. Bin immer froh, dass, wenn ich das unterdrücken kann, wenn Geschwister mit im Auto sind. Ne? Aber das kommt da in meine Rumpelkammer. Und diese Rumpelkammer schließen wir ab. Und da hat keiner reinzugucken, weil es da rumpelt da drin. Bis unter die Decke. Der Heilige Geist in meinem anderen Zimmer, dem geht's gut da. Ist alles toll. Und dann sagt der Heilige Geist irgendwann, Dirk, ich möchte eigentlich ganz gerne da in deine Rumpelkammer. Und dann sage ich, nee, warum denn? Ist doch schön hier. Guck mal, hat sogar einen Teller mit Keksen hingestellt. Bleib doch lieber hier. Wir haben da Angst manchmal vor, Gott mit in unsere Rumpelkammer zu nehmen. Weil wir Angst davor haben, er würde etwas tun, was uns nicht gefällt. Aber Paulus sagt, was macht der Heilige Geist? Er führt uns in die Freiheit. Er will uns befreien von Dingen, die wir schon vielleicht lange mit uns herumschleppen, wo wir auch selber versucht haben. Es ist ja nicht so, dass man versucht, nicht selber diese Rumpelkammer aufzuräumen. Und vielleicht schafft man das auch ein bisschen. Aber nach einer Woche sieht es genauso aus wie vorher in der Rumpelkammer. Und der Heilige Geist will da eigentlich rein und Ordnung schaffen. Er will mich in die Freiheit bringen. Und Paulus sagt dann auch, Ihr seid doch der Tempel des Heiligen Geistes, wisst ihr das denn nicht? Und er sagt, wie sieht denn eurer, im 1. Korinther 3, 16 und 17, wie sieht denn euer Tempel aus? Seid ihr euch bewusst, wie euer Tempel für den Heiligen Geist aussieht? Und Paulus fordert dann auf, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Wir sollen ihn nicht traurig machen, den Heiligen Geist, in Epheser 4, Vers 30. Das bedeutet, einmal sehen wir, dass es ja mehr als eine Kraft sein muss, denn ich kann doch keine Kraft betrüben. Ne? Ich kann eine Kraft schwächen, aber betrüben, traurig machen, kann ich keine Kraft. Also muss der Heilige Geist eine Person sein. Aber der Heilige Geist will halt alle Zimmer in meinem Leben ordnen, alle Zimmer in Ordnung bringen. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Es wäre, als würde dein Gast, der gekommen ist, dann sagen, okay, so, jetzt werde ich mal hier so ein bisschen putzen, ne? Ich sauge mal Staub und dann wische ich mal hier die Fenster und so. Das ist uns unangenehm, das möchten wir eigentlich, ne? Gast, hier, setz dich lieber hin, iss die Kekse, sei ruhig, sei Gast. Und der Heilige Geist will aber mehr als Gast sein. Als ich Missionar in Russland war, hatten wir den Missionsdirektor aus Deutschland zu Besuch. Und wir haben auch unsere Wohnung da geputzt. Wir hatten eine WG, eine Wohnung geputzt. Und dann kam der Missionsdirektor, der ja auch älter war als wir. Ich war so Mitte 20 und der war schon uralt, wahrscheinlich so in den 40ern. Und dann kam er und dann hat er gesagt, so, ihr setzt euch jetzt hier hin. Der war Metzger von Beruf gewesen. Ich gehe jetzt einkaufen und dann koche ich euch was. Und wir zu Anfang, nee, das ist doch Russland hier und du sprichst doch kein Russisch und so. Nee, nee, lass mich mal machen. Und schwupp, war weg. Und er hat super Fleisch gekauft. Dann hat er uns ein super Essen gekocht. Und dann hat er hinterher noch die Küche aufgeräumt und abgewaschen. Der Missionsdirektor. Das hat Bände für uns gesprochen. Das war ein Zeugnis von der Liebe Gottes und der Dienerschaft. Der Missionsdirektor dient uns. Eigentlich hätten wir ihm dienen müssen. Und das ist genau ein Beispiel und ein Bild für den Heiligen Geist, was er machen will. Der will nicht auf dem Sofa sitzen. Der will mir dienen. Der will mein Leben in die Freiheit führen. Und der Heilige Geist ist Teil Gottes. Es ist nicht nur, man kann da so wenig manchmal mit anfangen mit diesem Heiligen Geist. Der himmlische Vater, der Schöpfergott, das ist greifbar, ne? Und Jesus noch greifbarer. Wir haben diese ganzen Geschichten von Jesus. Und der Heilige Geist, das ist so wenig greifbar, ne? Was soll man da mit so einem Geist und so? Aber er ist Teil von Gott. Der himmlische Vater ist Gott, Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und durch den Heiligen Geist lebt Gott in mir. Jesus hat die Erlösung gebracht. Der Vater hat die Schöpfung gebracht. Und alle drei zusammen sind jetzt am Wirken. Aber der Heilige Geist lebt in mir, lebt in dir. Gott in uns. Und deswegen bin ich nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Der Heilige Geist ist immer da. Um mich, in mir, er ist da. Er macht mir Gott groß. Er macht mir Jesus groß. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann geht es ja im Glaubensbekenntnis weiter. Und an die heilige christliche Kirche. Und ich weiß, dass bei vielen bleibt da so ein Frosch im Hals. Und man kann denken, echt jetzt? Kreuzzüge? Hexenverbrennung? Wie kann ich da beten, heilige christliche Kirche? Und dann habe ich von älteren Geschwistern gehört, die waren im Konfirmandenunterricht und wenn sie einen Bibelvers nicht wussten, den sie auswendig lernen sollte, haben sie baff eins an die Ohren gekriegt. Wo stumpfes Hirn und Christsein zusammenkommen, da kann die Liebe Gottes nicht in die Herzen gehen. Ne? Und dass die Leute manchmal sagen, das Bodenpersonal, das Gott da hat, das zeigt nicht seine Größe. Aber ich sage dann auch immer, ja, wer dann Gott nach dem Bodenpersonal richtet, der wird wahrscheinlich auch vom Brötchen auf den Bäcker schließen. Das bedeutet ja nicht, wenn ein schlechtes Brötchen ist, dass der Bäcker ein schlechter Mensch ist, ne? Und so auch, wenn das Bodenpersonal nicht so lebt, wie Gott sich das vorstellt, ist das nicht Gottes Schuld. Und hier die heilige christliche Kirche ist auch nicht das Gebäude gemeint. Ich glaube nicht an ein Gebäude. Und wenn wir uns genau das Wort Gottes anschauen, dann entdecken wir, dass Kirche ja gar nicht in der Bibel vorkommt. Das Wort Kirche kommt nicht in der Bibel vor. Das deutsche Wort Kirche kommt vom Griechischen her. Kyriake Oikia, das Haus des Herrn, das Haus des Herrn. Und dieses Kyriake, da kommt unsere Kirche her. Im Neuen Testament gibt es und im Alten Testament auch einen ganz anderen Begriff, nämlich Versammlung, Zusammenkunft. Wenn Christen zusammenkommen, dann ist Kirche da. Nicht, wenn man in ein Gebäude kommt. Vor 2 Wochen haben wir in Solingen Gottesdienst im Südpark gefeiert. Da konnten wir endlich wieder singen. Und ganz viele Menschen sind stehen geblieben und haben eine Weile zugehört. Einige haben sich sogar hingesetzt und so. Und wir sind zusammengekommen als Christen. Und da war Kirche. Da war Versammlung, da war Gemeinde, dort im Südpark, an der frischen Luft. Und so sieht das Neue Testament auch. Dieser Versammlungsbegriff im Griechischen, Ekklesia, das ist das griechische Wort für Versammlung und Zusammenkunft. Und wir sehen das ja auch, Apostelgeschichte, das Evangelium hatte so viel Sprengkraft. An einem Tag sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen, am anderen Tag 5000 Menschen. Die hätten gar nicht so ein großes Gebäude gehabt, um sich zu treffen. Und im Tempel durften ja auch nur die Priester reingehen. Man konnte sich im Vorhof des Tempels treffen. Und das haben sie auch gemacht. Aber was die dann gemacht haben, ist in den verschiedenen Häusern überall in Jerusalem haben die sich getroffen und Abendmahl gefeiert und gebetet und Gemeinschaft gehabt. Das war Kirche in Jerusalem. Obwohl es verstreut war in ganz Jerusalem. Das war die Kirche dort. Und wenn wir jetzt beten, ich glaube an die heilige christliche Kirche, dann glaube ich an diese Gemeinschaft, an das, dass wir Christen zusammenkommen und dass dort dann die Gemeinde Gottes ist, die Versammlung Gottes ist. Und das bedeutet auch, dass wir nicht nur hier in Langenfeld die Gemeinde Jesu sind, sondern wir sind verbunden mit der weltweiten Gemeinde, die überall an diesem Tag Gottesdienst feiert. Einige in großen Kathedralen, andere in der Verfolgung zu zweit, zu dritt irgendwo im Wald oder im Keller versteckt. Und wir gehören alle dazu, zu dieser heiligen christlichen Kirche. In der katholischen Kirche wird ja immer gebetet, die heilige katholische Kirche. Ne? Aber katholisch, was bedeutet katholisch? Allgemein, die allgemeine Kirche, alle, die dazugehören, egal welche Couleur, egal welcher Haarschnitt, wir gehören dazu, weltweit. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich bin verbunden mit den Geschwistern in Asien. Ich bin verbunden mit den Geschwistern in Afrika. Ich bin verbunden mit den Geschwistern in Amerika. Ich bin verbunden mit den Geschwistern in Solingen. Wir gehören zusammen. Und da hört es nicht auf. Ich bin auch verbunden mit den Geschwistern, die vor mir gelebt haben. Wenn ich an die heilige christliche Kirche glaube, bedeutet das Paulus, Petrus, ich gehöre zu diesem Club dazu. Und es geht noch weiter. Die nach uns kommen, mit denen sind wir auch schon verbunden. Die uns vorausgegangen sind, die schon am Ziel da sind. Ihr kennt die Namen, die hier auch aus eurer Mitte schon heimgegangen sind. Wir haben nicht für immer lebt wohl gesagt, sondern wir haben auf Wiedersehen gesagt, wir werden uns ja wieder treffen. Und wenn wir dieses beten, die heilige christliche Kirche, dann sind wir mit denen verbunden, die vorausgegangen sind. Das ist doch eine Perspektive. Und es geht um diese Versammlung. Und der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19 bis 25, da heißt es dann, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Interessanterweise steht da nicht, wir können jetzt in das Allerheiligste des Tempels gehen. Das Allerheiligste im Tempel war ja dort, hat Gott gewohnt, hinter einem großen Vorhang, hat sich Gott finden lassen. Hinter einem großen, schweren Vorhang war er. Da durfte sonst niemand hin. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt jetzt, wir können mit Zuversicht in das Allerheiligste gehen, nicht im Tempel, sondern in das Allerheiligste des Himmels. Also direkt in Gottes Gegenwart, durch das Blut von Jesus, der uns diesen Weg eröffnet hat. Und dann heißt es da weiter, das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Dieser Vorhang, der uns getrennt hat vom Allerheiligsten, den gibt es nicht mehr, ne? Es geht hier also nicht um den Tempel in Jerusalem. Es geht nicht darum, in ein Gebäude zu gehen, sondern diese Gemeinschaft zu haben. Da wir also einen hohen Priester haben, der über das Volk Israel eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigen Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Und darum geht es. Wenn wir zusammenkommen, wollen wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen. Hier ist die Gegenwart Gottes jetzt. Gott spricht zu uns. Gott ist da. Wir sind nicht alleine. Darum geht es, wenn Gemeinde, wenn sich Christen versammeln, wenn wir Kirche leben. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen, Wirkung des Heiligen Geistes. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott ist treu zu seinen Zusagen. Und jetzt kommt's, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wir brauchen einander. Und deswegen heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Hier geht es nicht um Heiligenverehrung. Das ist Götzendienst, Heiligenverehrung. Wenn ich einen Menschen verehre, anbete, das ist ein Geschöpf und wir sollen nur den Schöpfer anbeten. Und Paulus, haben wir gehört, hat gesagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Da steht nicht, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, sondern ihr seid der Tempel. Also Plural, Mehrzahl, ihr, alle anderen auch. Und jetzt könnte man ja denken, naja, das wäre ein schöner Tempel, wenn alle so wären wie ich. Wenn alle meine Überzeugung hätten, dann würde es ja vorangehen mit dem Tempel. Aber gibt es so viele, die haben es immer noch nicht gecheckt. Und dann sagt Paulus, ja, ihr seid aber nicht nur der Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid auch der Körper von Jesus. Ihr seid der Leib Christi im 1. Korinther 12. Und ihr kennt diese ganze Geschichte. Jesus ist das Haupt. Und dann sind wir verschiedene Körperteile. Das Auge, das Ohr, sagt Paulus, der Fuß, die Hand. Und ihr alle seid da, damit dieser Körper von Jesus richtig funktioniert. Und Paulus warnt uns dann und sagt, die Hand kann doch nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Ja, man kann auf Händen laufen. Mann, ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Konntet ihr das mal? Nee. Also es gibt ja einige, die können auf Händen laufen. Selber, die auf Händen laufen können, glaube ich nicht, dass die lange durchhalten. Ne? Das ist ja schon anstrengend, auf Händen zu laufen. Da sind die Füße besser. Und auch das Auge darf nicht sagen zum Ohr, was brauche ich dich? Ich sehe doch glasklar, ich sehe alles. Bis auf das Auto, das von hinten kommt. Wenn das Ohr nicht da ist, das hört, da kommt ein Auto von hinten, ne? Dann nützt das Auge gar nichts, das nach vorne schaut. Und so warnt uns Paulus davor, wir brauchen einander. Wir sind unterschiedlich gemacht und wir brauchen einander. Diese Gemeinschaft der Heiligen. Wir brauchen uns. Und wir brauchen das, dass wir uns ergänzen und dass wir füreinander da sind, wie unser Bibelvers aus Hebräer 10 gesagt hat, dass wir uns zu gegenseitiger Liebe und zu guten Taten anspornen und dass wir uns ermutigen und ermahnen. Und er sagt dann auch noch hier, der Schreiber vom Hebräerbrief, der Tag seiner Wiederkunft rückt näher. Wir brauchen einander. Und ganz klar, und das habe ich heute Morgen auch den Leuten, die uns per Internet zugeschaut haben, gesagt, Christsein ohne Gemeinde ist unbiblisch. Das gibt's nicht. Diesen Gedanken hat die Bibel nicht. Ein Christ gehört in die Gemeinde. Manchmal ist es so, dass man denkt, oh, die ganzen Leute in der Gemeinde, das, oh, bin ich lieber alleine Christ, ich brauche die alle gar nicht. Doch. Wir brauchen einander. Und wenn es das Sandpapier Gottes in meinem Leben ist, das mich richtig formt und schleift. Ne? Aber wir brauchen einander. Das ist das, was die Bibel, das ist das, was Jesus uns sagt. Und da gibt es auch dieses schöne Bild. Ich wollte das eigentlich heute hier auch vorführen, aber ich glaube, Rüdiger hätte was dagegen. Ich wollte hier gern so ein schönes Lagerfeuer machen, ne? Um das zu verdeutlichen, dass wir einander brauchen. So ein Lagerfeuer. Stellt euch jetzt mal vor, hier ist so ein schönes Lagerfeuer. Das ist ja, so ein Lagerfeuer hat ja was, ne? Das ist ja ganz modern, gerade auch so Schalen zu haben, wo dann so im Garten das Feuer brennt und so. Und wenn dann alle um dieses Feuer sitzen, dann werden plötzlich alle still. Und alle gucken da so rein, sinnieren über das Leben. Und man guckt und die Flammen gehen so ganz hoch, wenn es gut brennt. Das ist herrlich. Was würde passieren, wenn man jetzt so einen feuerfesten Handschuh nimmt und ein Holzscheit rausnimmt aus diesem Lagerfeuer und zur Seite legt? Das würde auch noch eine kurze Zeit brennen. Aber es würde viel schneller alleine verbrennen als dort im Lagerfeuer. Und dieses Holzscheit wird dann noch eine Weile glühen, aber dann auch ganz schnell ausgehen. Im Lagerfeuer allerdings, da brennt es länger und höher und ist für alle sichtbar im Dunkeln. Und genau das ist auch ein gutes Beispiel für Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir sind die Holzscheite, die das Feuer hoch brennen lassen, sichtbar für alle Menschen. Und wir brauchen einander, damit wir nicht ausbrennen, damit wir nicht schnell verglühen und erkalten. Und deswegen brauchen wir Gemeinde. Wir haben heute Abend davon gehört, dass wir nicht alleine sind. Dass das Glaubensbekenntnis uns hilft zu verstehen, dass der Heilige Geist da ist, uns näher ist als unsere eigene Haut. Wir haben heute Abend davon gehört, dass wir an die heilige christliche Kirche glauben, die Jesus gestiftet hat, und dass wir verbunden sind mit allen Christen weltweit und vor uns und nach uns. Und wir haben von der Gemeinschaft der Heiligen gehört. Ach so, das habe ich heute Morgen auch schon gesagt. Es ist, wenn du einen Anknüpfungspunkt brauchst, um mit Menschen über Jesus zu reden, dann gebe ich dir einen Tipp für diese Woche. Kannst mal ausprobieren und mir Rückmeldung geben. Sagst du einfach jemandem, willst du mal einen Heiligen sehen? Richtigen Heiligen? Denn die sind bestimmt dann so, wie ein Heiligen, was hier? Ja, hast du hier so ein kleines Amulett oder irgendwas, so eine Ikone oder wie? Nee, hier, guck dir mal an. Von Fuß bis Kopf, ein Heiliger. Gott hat mich heilig gemacht, der hat mich rausgenommen, der hat mich errettet. Der hat mich zu sich genommen, der hat gesagt, du bist mein. Und weißt du, was kannst du dann sagen? Du kannst auch heilig werden, du kannst ein Heiliger werden, wenn du willst. Du kannst Jesus in dein Leben aufnehmen und der Heilige Geist wird dich heilig machen. Das ist doch, wäre doch mal wert, das auszuprobieren, was die Menschen sagen. Wir sind die Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen. Wir ergänzen uns und wir sind füreinander da. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Dass wir dann würde ich beten und dann sprechen wir das Vaterunser zum Schluss. Und das ist besser. Man betet das ja bei uns auch in Solingen nicht jeden Sonntag. Ne? Das ist ja doch ganz, ganz hinten. Ich hab's hier auch. Wenn ich von vorne das nämlich falsch lese, bringe ich alle durcheinander. Genau. Wir werden dann zum Vater unser aufstehen, oder? Oder jetzt schon? Wem das zu lange vom Stehen ist, der bleibt einfach bitte sitzen. Ja? Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du uns näher bist als unsere eigene Haut. Wir loben dich dafür, für den Heiligen Geist, der uns in die Freiheit führen will. Danke dafür, Herr, dass du uns durch und durch kennst. Und danke, dass dein Heiliger Geist ein Gentleman ist, der uns nicht etwas aufzwingt, was wir nicht wollen, sondern der immer wieder um uns wirbt, ganz liebevoll, und der Vergebung in unser Leben bringt und Heilung und Heiligung. Danke dafür, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass der Heilige Geist uns zu unserem Ziel bringen wird, Herr, dir immer ähnlicher zu werden, Jesus. Und wir schauen in diese unheilige Welt und unser Herz blutet. Wir denken, Herr, an das Flüchtlingslager auf Moria, Herr. Hab Erbarmen. Gib den Politikern Weisheit. Hilf, dass sie nicht so lange warten, sondern dass den Menschen jetzt Hilfe gegeben wird. Wir denken an die Waldbrände in den USA an der Westküste. Du siehst die vielen Menschen, die alles verloren haben vom Feuer, Herr. Sei du ihnen nah und hilf du ihnen. Herr, und wir denken auch an die Wahlen jetzt in unserem Bundesland, Herr. Dein Wille geschehe, Jesus. Danke, dass wir dir das alles anbefehlen dürfen. Danke, dass du Kirche gestiftet hast, dass du derjenige bist, der diese Kirche baut und dass die Hölle diese Pforten nicht überwinden kann. Danke dafür, dass wir dir vertrauen dürfen. Und wir wollen jetzt alles das, was uns persönlich auf dem Herzen liegt, hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.